Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde mit Patrick Stansch. Der ist DJ in seiner Freizeit und verdient sein Geld als Industriekaufmann. Patrick Stansch lebt an einem der beliebtesten Badeseen Deutschlands, nach dem Scharmützelsee und nach dem Bodensee, so habe ich es jedenfalls gelesen, nämlich dem Goitsche See. Und wenn Sie jetzt fragen, wo ist denn der Goitsche See? Der Goitsche See liegt in Sachsen-Anhalt vor den Toren der Stadt Bitterfeld-Wolfen. So, und jetzt uns Älteren kommt bei dem Wort Bitterfeld ganz andere Bilder hoch als Badevergnügen, nämlich immense Umweltverschmutzung. Über diese Veränderungen werden wir uns hier sicherlich unterhalten. Schön, dass Sie hergekommen sind. Hallo, Herr Stansch.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Wenn ich Sie nach Ihrem Lieblingsort in Bitterfeld frage, kommt dann der Goitsche See?
Ich denke, da kommt eher an zweiter Stelle. Ich bin ja gebürtig im Ortsteil Holzweißig aufgewachsen und da gibt es ein bisschen fernab im Wald, wo man noch nicht mit dem Auto hinkommt, einen kleineren Baggersee, den Ludwigsee, und da gibt es einen fantastischen Strand.
Einen fantastischen Strand. Also Natur, Naturerlebnis, Natureindrücke, Landschaft kommt bei Ihnen als erstes statt Kohleabbau und Chemieabfälle. Mit unserem Gast, mit Patrick Stansch, lernen wir Bitterfeld auf jeden Fall kennen. Gute Laune bekommt man, denke ich mal, beim Anblick des klaren Goitschesees in Sachsen-Anhalt. Früher war das komplett anders. Da dachte man sofort an Luftverpestung, an Gestank, wenn die Stadt Bitterfeld erwähnt wurde. Die Industrie- oder vor allem Chemieregion der DDR, unser Gast Patrick Stansch, ist Bitterfelder. 1998 sind Sie geboren.
98, genau.
98, da war der stinkende Chemiestandort schon, ja, im Abbau begriffen auf jeden Fall, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Wie haben Sie Bitterfeld als Kind erlebt?
Also ich habe Bitterfeld-Wolfen in ständiger Transformation erlebt, im Grunde genommen.
Was heißt das? Sie haben Abbau, was heißt Transformation? Wie kriegt man das Kind mit?
Ja, es war immer irgendwas in Bewegung, überall Baustellen. Sachen wurden abgerissen, andere Sachen wurden neu errichtet. Ja, und ich muss sagen, so qualmende Schornsteine, der eine gelb, der andere schwarz, das kenne ich gar nicht mehr. Mhm. Nach der Wende ist ja im Grunde genommen alles, was gestinkt und gefährlich war, das wurde erstmal stillgelegt und saniert und dann halt immer Stück für Stück ging es dann bergauf. Und in dem Prozess sind wir im Grunde genommen heute noch.
Ja, und in dem Prozess sind Sie eben groß geworden. Wo Sie gerade sagen, Abbau von Industrieanlagen haben Sie halt erlebt. Ich war neulich gerade im ehemaligen Stahlwerk Völklinger Hütte im Saarland, was ja jetzt Weltkulturerbe ist. In Bitterfeld stehen da auch noch Bauten? Also so wird an die Vergangenheit eigentlich noch erinnert? Also auch diese großen Rohre. Ich kann mich an diese wahnsinnigen Rohre überall immer erinnern.
Ja, ja, genau. Also es stehen noch viele Gebäude. Unser Bürogebäude, wo ich jetzt drin sitze, von der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH, ist zum Beispiel aus den 30er Jahren. Das wurde damals als Hauptverwaltung für die IG Farben Mitteldeutschland errichtet. Mittlerweile auch richtig toll saniert. Ist ein wunderschönes Gebäude. Und diese Rohre, die Rohrbrücken, das ist tatsächlich auch das, was unseren Chemiepark ausmacht. Das ist im Grunde genommen das Herz. Der Stoffverbund, wo Unternehmen sich halt ihre Rohstoffe und ihre Produkte halt gegenseitig austauschen, ohne dass man jetzt einen LKW braucht oder einen Tanklastwagen.
Also das geht weiter über diese Rohre, die halt überall zu sehen sind. Rohrbrücken, sagen Sie gerade.
Genau.
Ich glaube, da hat jeder ein Bild vor Augen, wenn dann so nach oben geht's und dann über, eine Straße drüber weg, riesige Rohre, genau. Wenn ich jetzt denke, okay, Sie sagen, die stinkenden Schornsteine und so weiter haben Sie gar nicht mehr so erlebt. Was erzählen Ihre Eltern und Großeltern von der Zeit davor? Also die waren ja alle in der Chemie, ne? Die haben alle in der Chemie gearbeitet,
richtig?
Ne?
Wie ich letztes Wochenende erfahren habe, tatsächlich schon seit der vierten Generation.
Ach, Sie sind schon vierte Generation, weil ja, Sie sind, Ihr Arbeitgeber ist im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen. Auch kommen wir auch gleich nochmal drauf.
Genau, genau. Also man kann im Grunde genommen sagen, da gibt es teilweise die wildesten Geschichten von kaputten Anlagen, dann, dass man halt wirklich nur das Nötigste reparieren konnte und während der DDR-Zeit dann halt auch vieles kaputt gespart wurde, was dann nach der Wende dann auch so kaputt war, dass es nicht mehr zu retten war. Teilweise, dass man in der DDR-Zeit dann auch noch Sachen aus den 20er Jahren verwendet hat. Mhm. Zum Beispiel wurden dann auch noch als Reparationsleistung die Aktivkohlefilter aus dem großen Braunkohlekraftwerk mit nach Russland genommen. Und so ist dann halt die ganze Flugasche ungehindert dann auch auf Wohngebiete gefallen.
Das heißt, Wäsche aufhängen hat Ihre Großmutter wahrscheinlich nicht gemacht draußen, Ihre Mutter?
Nee, das betraf glücklicherweise nur einen Stadtteil, die Kraftwerkssiedlung. Und so entstand dann halt auch der Spruch, Bitterfeld, wo der Dreck vom Himmel fällt. Mhm. Und man kennt das halt alles nur noch aus Erzählungen. Mhm. Gott sei Dank.
Ja, ja, genau. Sie sind ja eben in gewisser Weise auch in der Chemie tätig. Also Ihr Arbeitgeber ist der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen. Früher waren das das Chemiekombinat Bitterfeld und das photochemische Kombinat Wolfen. Was haben die eigentlich in den 60er Jahren hergestellt? Das sind diese Filme, ne? Also Orgu genau. und Aqua.
Also erst Aqua und dann mit dem Streit über den Namen dann später Orwo. Dort waren neben dem Film natürlich auch noch einige Nebenprodukte hergestellt. Also natürlich aus den Anfangsjahren der Chemieindustrie in Bitterfeld-Wolfen heraus, dass man schon den Gedanken hatte, ich habe jetzt hier Produkt XY und dabei fällt aber etwas anderes an, kann ich da nicht noch irgendwas draus machen? Mhm. Und so wurden dann da Kunstdärme für Würste und Strumpfhosen auch hergestellt. Insgesamt gab es zu den Höchstzeiten, ich glaube, das war Anfang der 80er Jahre, über 4.500 verschiedene Produkte, die in Bitterfeld-Wolfen in den Kombinaten
hergestellt wurden. Über 4.500 verschiedene chemische Produkte, ja. Also alle mit Chemie. Mhm.
Das war wirklich vom Chlorgas bis zum Brühwürfel war da alles dabei.
Der Brühwürfel, also auch ein chemisches Produkt. Klingt ja lecker. Überhaupt lecker, wo ich das gerade sage. Abwässer wurden damals ja in offene Kanäle, also zum Teil einfach abgeleitet, Fässer mit Giftmüll in Kohlegruben gekippt und mit den Folgen hat man bis heute und noch viele Jahrhunderte ja wahrscheinlich zu kämpfen, die sogenannten Ewigkeitsprobleme. Genau. Wie offen wird eigentlich drüber geredet?
Da wird sehr offen drüber geredet. Ich meine, das ist ja auch jetzt kein Geheimnis oder...
Man könnte es gar nicht unterm Deckel halten. Na gut,
nein,
oben,
kann man nicht.
Na oben, so wie Sie jetzt geschildert haben, die Baggersee oder der Gotschesee, ist klares Wasser. Da hat man ja erstmal einen anderen Eindruck, wenn man da hinkommt. Was in der Erde schlummert, sieht ja kein Mensch mehr.
Es gibt auch keine, also man kennt ja vielleicht ein oder andere noch diese Bilder, wo dann ganze Kesselwagen dann in Gruben gefahren wurden, dann lagen dort Fässer und alles. Das gibt's ja nicht mehr. Also diese bekannten Giftmülldeponien, die wurden ja auch saniert und sind immer noch in der Sanierung. Und die besagte Ewigkeitslast, diese Grundwasserblase, befindet sich ja auch in der Sanierung.
Was heißt denn das, befindet sich in der Sanierung? Also ich habe einen Bericht gesehen, dass man eine wahnsinnig lange Mauer zum Beispiel, 27 Meter tief, gebaut hat, eben um überhaupt, also so um bestimmte, dass die Mulde nicht, die Mulde, der Fluss Mulde, genau, nicht von diesem Grundwasser, mit dem Grundwasser, mit dem verseuchten Grundwasser in Berührung kommt.
Ja, also das ist im Grunde genommen das Prinzip. Also das Grundwasser hat ja eine Fließrichtung und das ist bei uns halt Fließrichtung Richtung Mulde. Und wir haben dann den Chemiepark im Westen und dann fließt das Wasser Richtung Osten, Richtung Mulde. Und bevor das Richtung Mulde kann, an der Grenze vom Chemiepark gibt es einen Brunnenriegel. Und da wird dann das kontaminierte, das belastete Grundwasser gehoben, geklärt, gereinigt, nochmal über eine Vorbehandlungsanlage. Und wenn es dann sauber ist, kann es dann wieder in die Mulde.
So wie Sie das sagen, also das Grundwasser, was ja in Ewigkeiten noch geschützt werden muss, Sie haben keine Angst um Ihre Gesundheit. Sie vertrauen dem, was an Maßnahmen ergriffen wurde.
Ja, absolut. Unser Wasser aus der Leitung, das kommt ja auch gar nicht. Also das wird ja nicht mit Brunnen bei uns gehoben, das kommt ja aus dem Harz über eine große Fernversorgungsleitung. Man weiß, in bestimmten Regionen sollte man vielleicht nicht unbedingt einen Brunnen bohren, aber im Grunde kann da eigentlich nichts passieren.
Von den Veränderungen in Bitterfeld-Wolfen haben wir jetzt gerade ein bisschen gesprochen. Unser Gast Patrick Stansch kann darüber gut erzählen. Herr Stansch, welche Industrie hat denn sich jetzt dort angesiedelt? Wie sieht es jetzt aus im Chemiepark?
Also gerade auch im Hinblick auf die Konkurrenz in Fernost ist es sehr, sehr wichtig, dass man immer am Puls der Zeit bleibt, dass man gewisse Vorteile vom Standort natürlich nutzt. Und das ist halt in erster Linie bei uns die Technologie.
Mhm. Und das Wissen darum, ne? Also das, genau, ist einfach das Wissen über Generationen, wie in Ihrer Familie ja weiter transportiert wird.
Mhm. Richtig. Und Kerngeschäfte bei uns im Chemiepark sind jetzt aktuell Spezial- und Feinchemikalien. Mhm. Und aus den Strukturen von damals heraus sind halt pharmazeutische Produkte und Vor- und Nachprodukte, die da jetzt hergestellt werden. In Zukunft wird es wahrscheinlich auch angesichts der Ansiedlung von Intel bei Magdeburg mehr Richtung Computerchips gehen, chemische Vorprodukte. Wir haben jetzt ganz neu die AMG Lithium, die Lithiumhydroxid für Autobatterien herstellt. Und ich denke, das sind auch so Zukunftselemente, die da eine große Rolle spielen.
Sie sagen Zukunftselemente, weil Sie, Ihr Arbeitgeber ist eben der Chemiepark, Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. Also das heißt, da hat man natürlich die positiven Begriffe auch, also das ist ja Ihr täglich Brot, Ihr Werkzeug sozusagen. Genau. Wie sieht es in der Bevölkerung aus? Weil Sie ja auch gerade sagen, also auf das Wissen kann man zurückgreifen oder eine Familie wie die Ihre, die eben 4 Generationen in der Chemie quasi arbeitet, das Zutrauen und die Lust auf beispielsweise Lithium und diese ganzen Sachen, die ja oft auch kritisch gesehen werden oder auch, was die Umweltschädigung angeht, sehr kritisch begleitet werden müssen. Wie ist dieses Gefühl der Bevölkerung?
Das ist mit Sicherheit auch ein gewisser Standortvorteil, den wir in Bitterfeld-Wolfen haben. Andernorts gibt es mit Sicherheit Animositäten. Die Leute gehen auf die Straße und protestieren. Mhm. Wenn es heißt, hier wird in unserem Gewerbegebiet eine Chemiefabrik gebaut, in Bitterfeld-Wolfen gibt es das nicht.
Mhm. Gewöhnung eben, ne?
Ja, genau. Und Bitterfeld-Wolfen entwickelt sich natürlich auch mit der Chemieindustrie. Die Chemieindustrie ist extrem wichtig. In den 1890er Jahren, als die Chemieindustrie kam, hat auch die Industrie dafür gesorgt, dass Bitterfeld-Wolfen und Wolfen speziell auch durch die Aqua dann viel Entwicklung erfahren hat. Große Stadtteile wurden errichtet, weil es natürlich auch die Strukturen noch gar nicht gab. Und man musste natürlich erstmal auch Fachkräfte gewinnen. So, und vor dem Problem stehen die Firmen natürlich heute auch genauso.
Ja, wollte ich sagen, das hat man jetzt heute wieder genauso. Fachkräfte gewinnen. Ja. Wenn Sie Ihrer Oma erklären sollen, was Sie da in der Öffentlichkeitsarbeit eigentlich machen in der Abteilung, was erzählen Sie ihr da? Was für Arbeitsgänge, von welchen erzählen Sie Ihnen hier?
Glücklicherweise ist das natürlich nicht wie in der Buchhaltung, dass ich sagen kann, ja, ich buche soll und haben den ganzen Tag. Das ist total unterschiedlich, total verschieden. Ich beschäftige mich viel auch mit dem Bereich Spenden und Sponsoring. Mhm. Und da sehen wir uns dann natürlich auch als Wegbereiter, als Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH. Wir sind ja im Grunde genommen sowas wie die Stadtwerke für den Chemiepark. Also wir verkaufen Flächen, vermieten Gebäude. Uns gehören die ganzen Rohrleitungen im Boden und versorgen halt die Unternehmen mit Wasser. So. Und da ist es dann auch wichtig, dass man auch ein bisschen den Firmen manchmal einen Weg zeigt und sagt, hier, guckt mal, hier gibt es das ein oder andere Projekt. Mhm. Die Leute brauchen vielleicht noch ein bisschen Geld, wollte da nicht mitmachen.
Also das ist so Ihre Aufgabe, da so ein bisschen zu schauen, wie sich der Chemiepark eben oder die Firmen eben in der Bevölkerung auch auf positive Art und Weise irgendwie in Erinnerung ruft.
Mhm. Na, das ist auch vor allem ganz wichtig für die Firmen. Wenn man durch den Chemiepark fährt, man sieht fast an jedem Zaun einen Banner hängen, Mitarbeiter gesucht, Azubi gesucht. Mhm. Und das Problem wird sich meiner Meinung nach auch so schnell nicht lösen. Die Firmen müssen halt auch dafür sorgen, dass Bitterfeld-Wolfen wieder attraktiver wird.
Ja, und eins, was jetzt, weil Sie gerade gesagt haben, Sponsoring, gerade war ja das Ostenfestival. Ist, glaube ich, am Wochenende gerade zu Ende gegangen. Genau, das Ostenfestival, ein Festival für Kunst und gegenseitiges Interesse heißt. Das finde ich übrigens einen ganz großartigen Namen. Wir haben da auch ganz intensiv ja als Deutschlandfunk Kultur darüber berichtet. Zum Beispiel unsere Sendung Fazit Kultur vom Tage hat von dort gesendet und da haben Sie auch kennengelernt. Oder wir haben Sie dort kennengelernt, weil Ihr Arbeitgeber eben Sponsor ist. Also so solche Kulturveranstaltungen, auch so Veranstaltungsorganisation ist auch Ihr Metier mit.
Ja, genau. Also natürlich organisiere ich nicht das Festival Osten mit.
Nein, das waren natürlich andere, das ist richtig.
Aber da gibt es schon so ein oder andere Veranstaltung. Wir führen jedes Jahr eine Bildungsmesse durch, eine relativ beliebte. Naja, und dann halt so verschiedene Kongresse, Neujahrsempfang.
Bildungsmesse, und so weiter. Da, ich meine, da, weil Sie gerade Facharbeiter, so, da hake ich gerade mal ein. Also Sie organisieren auch den Zukunftstag für Schülerinnen und Schüler, also was früher Girls Day, Girls Day war, um eben Jobs kennenzulernen. Was für Jobs kann man denn zum Beispiel kennenlernen in dem Chemiepark?
Also im Chemiepark jetzt als Großes und Ganzes gibt es natürlich sehr viele Chemieberufe, also Chemikant, Chemielaborant, Instandhaltung, Lager. Und natürlich dann halt auch im Büro, zum Beispiel ich ja dann noch Industriekaufmann gelernt habe. Mhm. Und bei uns jetzt direkt halt der Industriekaufmann im Büro, Elektriker und Fachkraft für Abwassertechnik.
Mhm. Wie sind Sie Industriekaufmann geworden? Was war das für ein Weg? Immer schon so ein bisschen in die Richtung, wollten Sie immer schon in die Richtung gehen?
Das ist eine total interessante Geschichte. Ich wollte ursprünglich Veranstaltungskaufmann werden.
Also Veranstaltung wieder, hatten wir eben
schon. Ja, genau. Und ich war auch tatsächlich drauf und dran schon. Ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt, okay, das wird wohl hier in Bitterfeld-Wolf nichts. Wirst du dann wohl nach Leipzig ziehen müssen oder nach Berlin?
Das wird wohl hier nichts, weil hier wenig stattfindet, oder wie?
Genau, also das damals noch, 2017, war das Angebot doch noch etwas begrenzter. Mhm. Und damals hat man halt noch 100 Bewerbungen geschrieben und da kam dann vielleicht, wenn man Glück hatte, überhaupt auf 20 dann eine Antwort. Und im Endeffekt habe ich mich dann, weil ich mit meiner Fachhochschulreife dann auch vorher schon mich mit dem Bereich Verwaltung beschäftigt hatte, fand ich das sehr interessant. Ich hatte mich in dem Bereich halt beworben, so als Plan B. Und dann hat es halt geklappt bei der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH. Und das war dann im Endeffekt auch das große. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass ich dort einen Job bekomme. Und ja, das hat einfach funktioniert. Mhm. Und wie das Schicksal sich halt manchmal so fügt, ist es im Endeffekt genau das, was ich auch machen wollte. Und ich wäre dann im Endeffekt auch dann am Wochenende noch gar nicht mehr zum Auflegen gekommen, wäre ich Veranstaltungskaufmann gewesen.
Zum Auflegen gekommen, da kommen wir nämlich gleich drauf. Sie scheinen mir so schon immer so ein bisschen so ein Typ Organisator gewesen zu sein, schon als Schüler?
Ja.
So die Fäden in der Hand schon halten, für andere so Strukturen schaffen oder so, so stelle ich sie mir vor.
Ja, also absolut. In meiner Freizeit bin ich auch in verschiedenen Vereinen aktiv, auch im Vorstand. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, das liegt mir, aber es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß.
Und war früher auch schon so. Also das haben ja, Ihre Mitschüler, wenn ich die jetzt befragen würde, und die Schülerinnen würden sagen, ja, der hat schon immer so, der hat schon immer die Sachen organisiert, unsere Feiern, unsere Ausflüge oder was weiß ich.
Die Frage stand gar nicht, wen man sonst noch so zum Klassensprecher wählen könnte.
Also immer wieder Patrick Stansch. Organisiert nicht nur Veranstaltungen als Öffentlichkeitsarbeiter, sondern, hat er jetzt hier schon angesprochen, veranstaltet sie auch selber nämlich Tanzevents als DJ.
Genau.
Und da waren wir jetzt eben ganz in die Musik vertieft. Ist das Musik, die Sie auch auflegen würden?
Ich denke, das würde ganz gut reinpassen. Jedenfalls für die Sommermonate, wenn ich Haus auflege und nicht Techno.
Also die zwei, Sie sind nämlich eigentlich zwei DJs quasi in einer Person. Genau. Bleiben wir mal bei der Sommermusik. Was machen Sie da?
Ja, was mache ich da? Ich lege halt auf.
Sie legen auf, ja, wo?
Naja, zum Beispiel in Bitterfeld in den Sommermonaten. Da haben wir eine ganz schöne Beachbar im Stadthafen. Also Stadthafen ist halt eine Bezeichnung für einen großen Veranstaltungsort. Es ist angelegt wie ein Hafen. Gibt es auch einen kleinen Yachthafen, da sind 2-3 Boote. Aber im Grunde genommen legen die meisten Boote woanders an, auf den Gotsche See.
Okay, und dann wird da werden abends Partys veranstaltet.
Ja, das ist im Grunde genommen eher begleitende Musik, ja.
Ah ja, okay. Und das ist eins Ihrer Hobbys. Das machen Sie in den Sommer. Die Saison hat wahrscheinlich, Sie sind mitten in der Saison, nehme ich mal an.
Wir sind mitten in der Saison.
Mhm. Heute Abend? Nee, am Wochenende.
Am Wochenende.
Ja, okay. Und ansonsten sagen Sie Techno, das ist eigentlich Ihre Musik.
Ja, genau. Das ist dann über die Wintermonate, wenn es dann wieder reingeht und draußen Unternehmungen zu starten nicht mehr so viel Spaß macht.
Erklären Sie uns mal oder stellen Sie uns mal den Techno-Verein BTE vor.
Tja, BTE, das ist, das ist mein Verein. Das Bitterfeld-Wolfener Techno-Ensemble.
Haben Sie selbst gegründet, den Verein?
Genau, mit 10 weiteren Freunden. Mhm. Das ist halt mehr oder minder auch aus der Not herausgeboren. Man realisiert halt irgendwann in Bitterfeld-Wolfen, wenn du möchtest, dass hier was los ist, dann musst du das Ruder selbst in die Hand nehmen und einfach machen. So haben wir den Verein gegründet. Anfangs, bevor wir den Verein hatten, waren es halt dann immer so Geburtstagspartys mit 100-200 der engsten Freunde.
100-200 der engsten Freunde, okay.
Naja, und wenn man das dann 2-3 Mal gemacht hat, dann merkt man, okay, in gewisser Weise funktioniert das. Reich wirst du damit nicht, aber für einen Verein funktioniert das ganz gut. Und jetzt sind wir ein gemeinnütziger Verein für die Kunst- und Kulturförderung. Und seit mittlerweile 2 Jahren jetzt aktiv. Wir versuchen immer so 2, 3, 4 Partys dann im Jahr zu organisieren in den kälteren Monaten.
Mhm. Wie sind Sie überhaupt zu diesem Hobby gekommen? Also, ja, das klingt jetzt so alt, wenn ich so frage, wie sind Sie zu diesem Hobby gekommen? Naja, gut, aber wie sind Sie zum Auflegen gekommen, zur Technomusik?
Das ist eine interessante Frage. Ich denke, das muss irgendwann so mit 13, 14 Jahren gewesen sein. Da war ich mit meinen Eltern mal im Urlaub, einer der letzten Urlaube, die ich noch mit meinen Eltern gemeinsam gemacht habe. Da waren wir auf Zypern und da lief MTV und da hatte ich das erste Mal so richtig Berührungspunkte auf MTV mit EDM, mit elektronischer Tanzmusik auf Deutsch. Und da lief Avicii. Und das hat mich tatsächlich gecatcht. Da wollte ich mehr davon. Naja, und da bin ich so in die Bubble reingekommen. Dann irgendwann Live-Auftritte vom Tomorrowland gesehen und das hat mich dann fasziniert. Ja, und von diesem sehr kommerziellen bin ich dann irgendwann abgekommen.
Aber Moment mal, wenn man das selber macht, dann muss man sich ja die Anlagen kaufen, das Equipment. Ich meine, das ist ja jetzt nichts, was man mal eben so vom Taschengeld finanziert, oder?
Richtig, da wächst man dann rein. Mhm. Also ich habe am Anfang auf dem iPad aufgelegt und dann kam irgendwann der erste kleine Controller dazu für 100 Euro und dann wurde das halt immer größer und größer.
Sie haben eben was Schönes gesagt, dass wenn man in Bitterfeld was machen will, dann kann man nicht warten, dass irgendwann so eine Party angeboten wird, sondern dann muss man es selber machen. Und deswegen genau. Der Verein BTE eben. Und Sie haben was von Fördergeldern gesprochen. Das heißt also, Sie fragen auch um Fördergelder an, um solche Partys verwirklichen zu können?
Wir haben uns jetzt in den letzten Jahren immer selbst getragen. Bloß aus dem Wachstum heraus kommt man dann irgendwann an einen Punkt, wenn man dann sagen möchte, okay, wir möchten jetzt gerne mal ein bisschen was Größeres machen. Größer als für 100 Leute, dann kommt ja vieles mit dazu. Man muss dann mobile Toiletten mieten, man braucht dann eventuell noch Bauzäune, eine große Bühnentechnik, große Veranstaltungstechnik. Und da ist es dann auch wichtig, dass man dann Unterstützung erfährt und dann finanziell das irgendwie tragbar macht.
Und das scheint aber ganz gut zu funktionieren, ja? Also die Reaktionen auf Ihre Veranstaltungen sind super. Oder gibt es auch welche, die sagen, oh nee, also wirklich jetzt nicht hier vor unserer Tür?
Das gibt's natürlich auch. Wir haben ja das Glück, dass wir dort Veranstaltungen machen, wo man es darf, auch mit dem Ordnungsamt abgeklärt und wo es möglichst wenig Leute auch stört. Mhm. Bitterfelder, die haben so ein ganz besonderes Mindset. Die Welt ist nicht genug und am besten möchte ich alles vor die Nase serviert bekommen, aber wenn, dann ist es auch nicht gut genug und
sehr anspruchsvoll, ja?
Bitterfelder sind sehr anspruchsvoll.
Und die Jugend auch, also die Leute, die Sie jetzt quasi da einladen. Also da müssen Sie schon ganz schön was bieten.
Die Jugend ist ein bisschen entspannter, ja. Es kommt tatsächlich auch viele von außerhalb. Mhm. Also aus den umliegenden Ortschaften, Dörfern. Teilweise sogar aus Thüringen und Berlin. Das sind dann vereinzelt natürlich Freunde. Nicht Leute, die dann irgendwo im Flyer beim Dönermann gesehen haben. Mhm. Aber ja, sowas gibt's auch. Das ist halt gerade im Techno. Das ist eine eingeschworene Community und da kennt man sich dann auch untereinander.
Hört sich aber auf jeden Fall so an, als ob es ganz schön viel Zeit auch durchaus in Anspruch nimmt, oder? Also so, was Sie jetzt so schon alleine für die Organisation, haben Sie da jemals dran gedacht, das zu Ihrem Beruf zu machen? Ich meine, der Veranstaltungskaufmann war ja immer schon in Ihrem, also so sich als DJ?
Also als DJ, dass man davon leben könnte, das sehe ich mittlerweile als sehr unrealistisch ein. Man wird ja auch älter. Natürlich war das irgendwann mal ein Traum gewesen mit 16 Jahren. Irgendwann bist du berühmt und dann kannst du vom Auflegen leben und fliegst dann von Ibiza nach Mallorca. Ja, aber davon bin ich jetzt mittlerweile auch abgewichen. Und ich sehe mich dann eher als ein Möglichmacher, der dann guckt, wo kann man irgendwo eine Veranstaltung machen und
Wie offen sind denn die Ohren bei denen, die sie dann um Zuschüsse angehen? Also wie offen ist man eigentlich in Bitterfeld für eben junge Leute, die ja irgendwie, wie Sie ja gesagt haben, geworben werden müssen? Oder gehalten werden müssen, das ist wahrscheinlich eher das Stichwort, ne?
Schwierig finde ich persönlich natürlich auch die Konzernstrukturen vieler Firmen. Also man muss ja dazu sagen, wir sind im Chemiepark ungefähr 80 chemieproduzierende Unternehmen von 360 Firmen gesamt. Der Großteil der Firmen sind also Dienstleister drumherum und die Firmen, wo, ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, dass Geld gescheffelt wird, aber dort, wo die meiste Wertschöpfung entsteht, das sind im Regelfall Firmen, die zu einem größeren Konzern gehören und wo dann halt auch gerade so die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Spenden und Sponsoring, die sitzen dann bei den Hauptsitzen im Westen halt. So, und da gibt es wenig Interesse, dann irgendwas in Bitterfeld-Wolfen zu tun. Aber ich muss ehrlich sein, man kennt schon die ein oder anderen Pappenheimer, wo man weiß, da ist der Geschäftsführer gut am Draht und er kann irgendwann mal 100 Euro locker machen.
Also die Untiefen der täglichen Arbeit und natürlich auch des Vergnügens. Industriekaufmann und DJ aus Bitterfeld, unser Gast Patrick Stansch. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass der Chemiestandort Bitterfeld sich grundlegend ja ändern muss. Hier hat es schon zu DDR-Zeiten Proteste gegen die Verschmutzung gegeben. Also auch das ist ja, muss ja erwähnt sein. Ne? Und später, also über die Umweltverschmutzung und die Gegenmaßnahmen und auch vielleicht durchaus das mulmige Gefühl bei dem einen oder anderen, haben wir ja schon gesprochen. Diese ganze Veränderung hieß aber natürlich auch Massenentlassungen und Abwanderungen. War Ihre Familie eigentlich betroffen?
Ja, na, selbstverständlich, natürlich.
Wie haben Sie das gespürt? Also
ich bin im Grunde genommen aufgewachsen. Mein Vater war lange Zeit auf Montage gewesen. Meine Mutter ist auch kurze Zeit arbeitslos gewesen, und dann, aber auch glücklicherweise dann wieder nicht minus reingerutscht.
Aber schon Thema, was Ihnen nahe ist.
Ja, natürlich. Also das waren ganz andere Zeiten damals. 00er Jahre, im Grunde genommen ja noch kurz nach der Wende, schon im Aufbruch begriffen. Aber ich denke, das sind dann auch Zeiten, wo sich viele Firmen dran gewöhnt haben, dass ich nur eine Zeitungsannonce machen muss. Und dann kommen die Leute in Scharen zu mir angerannt, um dann eine Stelle zu bekommen.
Ja, aber apropos in Scharen angerannt bekommen, ich meine, also aus Bitterfeld hört man eigentlich eher immer den Wegzug oder aus der ganzen Gegend.
Genau.
Ne? Also die Leute sind, ich glaube, jede fünfte ist inzwischen weggezogen. Also wenn man von Ausgangszahlen ausgeht, die eben schon länger her sind. Wie nehmen Sie das jetzt wahr? Also oder wenn wir auf Ihren Jahrgang gucken, also mit den Leuten, mit denen Sie Fachabi gemacht haben, wie viel sind da noch in der Gegend?
Boah.
Also prozentual gesehen, sind eher die meisten weggezogen oder?
Die meisten sind weggezogen, natürlich auch, weil wir keine Hochschule, keine Universität im Ort haben. Zwangsläufig dann zum Studieren natürlich irgendwohin.
Und bei Ihnen war es Heimatliebe oder was?
Ich hatte halt das Glück, dass ich bleiben durfte. Dass ich
also wohl, aber auch wollten, ne? Klar. Ne? Also.
Selbstverständlich natürlich.
Okay, also weil Sie gerade gesagt haben, also früher waren Firmen eben gewöhnt, die Leute kommen, wir müssen eigentlich nichts machen.
Genau.
Können uns da rauspicken. Das ist jetzt natürlich heute anders. Wir haben ja gerade auch gesagt, welche Faktoren haben Firmen eigentlich in der Hand, Leute zu ziehen. Sie haben erwähnt, die Viertel zum Beispiel. Früher haben Arbeitgeber ganze Wohnviertel gebaut.
Richtig, richtig. Natürlich dann auch mit Schulen, mit Kultureinrichtungen vor allem, um halt auch Bitterfeld-Wolfen dann attraktiv zu machen. Um sagen zu können, hier, pass auf, wenn du für mich arbeitest, du bekommst eine Wohnung, du bekommst dann auch was geboten. Und es ist nicht nur, Anführungsstrichen, ein Arbeitslager. So, und ich denke, viele junge Menschen ziehen natürlich dann halt auch weg zum Studieren, um dann neue Perspektiven sich zu eröffnen und vor allem auch mal etwas anderes zu sehen, Kultur geboten zu bekommen. Bitterfeld-Wolfen ist im Grunde genommen eine Pendlerstadt. Also viele kommen natürlich auch jetzt mittlerweile nur noch zum Arbeiten her, wohnen dann aber lieber in Halle, Leipzig oder in Dessau, weil dann da mehr los ist. Und das ist, denke ich, ein Punkt, den müssen Arbeitgeber jetzt Stück für Stück auch wieder für sich entdecken, dass sie sagen müssen, okay, wir müssen die weichen Standortfaktoren deutlich mehr stärken. Wir müssen da mehr Geld in Kunst und Kultur stecken, um halt meinen Produktionsstandort attraktiver zu machen und nicht nur, um sagen zu können, ja, okay, ich gebe jetzt mal 250 Euro an einen örtlichen Fußballverein und damit habe ich mich dann engagiert für dieses Jahr.
Also da, das ist natürlich auch so mit Ihr Job, ne? Also da so ein bisschen die Weichen mitzustellen. Diese Leerstelle, die Sie gerade beschreiben, also wenn so vieles, wir haben, weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnte berichten wir darüber, dass Jugendclubs geschlossen werden und überhaupt das Angebot kleiner wird. Das ist natürlich eine Leerstelle, die auch gerade in den letzten Jahren sehr stark von der AfD genutzt wird, wo die hineingeht, ne? Und Angebote schafft. Die Partei ist ja sehr stark in der Gegend, 37%. Ungefähr, ne?
Die Drehe, ja.
Trotz aller Bemühungen, wie Sie jetzt als Erklärbär.
Ich denke, das rührt teilweise mit Sicherheit auch aus der Unwissenheit der Wähler her. Also, die AfD bietet natürlich für sehr komplexe Fragen sehr simple Antworten. Man könnte das fast vergleichen wie bei den Mayas oder Inkas, es donnert, es gewittert, wir haben unserem Gott nicht genug gehuldigt und jetzt bringen wir Menschenopfer und dann wird alles wieder gut. Hm. So, und natürlich, während andere Politiker dann Fragestellungen sehr komplex erklären und sagen, ja, wir könnten dies, wir könnten das machen, kommt dann die AfD und sagt, dann bauen wir keine Radwege in Peru und dann wird bei uns alles gut.
Ja, so einfach. Hm. Gehen Sie in solche Diskussionen? Werden Sie damit konfrontiert im Bekanntenkreis oder auf der Arbeitsstelle? Müssen Sie solche Diskussionen führen?
Auf der Arbeit zum Glück nicht und im Bekanntenkreis auch nicht, aber wenn man mal in der Bar ist und dann ab und zu läuft einmal einem über den Weg und natürlich kann man da auch sehr konstruktiv diskutieren, aber es gibt auch schon Diskussionen, wo ich sage, okay, pass auf, bis hier und nicht weiter. Entweder ich sage dann, ich gehe jetzt nach Hause, ich hatte genug für heute, oder ich sage dann, lass uns bitte über was anderes reden, weil da ist dann auch wenig reinkommen, um ehrlich zu sein.
Aber so als Nachbarschaft muss man natürlich über bestimmte Dinge reden. Man hört ja auch immer wieder zum Beispiel eine Klage, unsere DDR-Vergangenheit wird nicht gewürdigt, also gerade eben auch vom Westen her nicht gewürdigt. Sie engagieren sich ja noch an anderer Stelle, nämlich im Bernhard-Franke-Förderverein, der sich um den Nachlass regionaler Berufs- und Volkskünstler kümmert.
Genau.
Erklären Sie mal, was steckt dahinter?
Naja, in der DDR gab es diese Doktrine, dass man Werktätige an Kunst und Kultur heranführen wollte.
Der sogenannte Bitterfelder Weg.
Der Bitterfelder Weg, genau. Und dafür hat man dann halt professionelle Künstler im Kombinat angestellt, die dann Kurse und Zirkel geleitet haben, wo dann Werktätige dann ganz unterschiedliche Sachen machen können. Von Malerei über Gedichte schreiben, musizieren. Es gab ein Werksorchester. Wirklich ganz unterschiedliche Sachen. Und das hat halt natürlich auch, das waren Hobbys, die Werktätigen ausführen konnten. Und das Kombinat hat halt dafür gesorgt, dass das möglich gemacht wurde. Und ich denke, das ist vielleicht auch eine Sache, die wir heutzutage auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel durchaus wieder brauchen könnten.
Ja gut, man kann natürlich über Kulturbegriff von oben geteilter Meinung sein, ne? Aber Sie meinen jetzt auch gerade so dieser Wohlfühlcharakter, ne? Also ja, dass man Spaß hat gemeinsam. Warum engagieren Sie sich in so einem Verein, der jetzt Berufs- und Volkskünstler, das klingt mir so nach hinten gewandt. Was ist Ihnen wichtig daran?
Also man muss jetzt mal ganz klar sagen, wenn wir das nicht machen, dann verschwindet diese Kunst, diese vor allem auch kunstgeschichtlich sehr wertvolle Kunst, verschwindet in Archiven und wird dann nie wieder gesehen. Es wird nicht darüber gesprochen. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz schlimme Sache, wo man einfach dagegen wirken muss. Und ähnlich wie bei BTE, wenn man es nicht selber macht, dann wird es nicht gemacht.
Also BTE, ihre Techno-Verein.
Genau.
Und der Zuspruch der Leute, also haben Sie da vor allem Ältere, die sich dann dafür interessieren? Oder?
Ja, was total interessant ist, dass vor allem auch Leute von weiter weg sind, die dann halt sagen, jo, ich habe davon gehört, ich muss mir das unbedingt mal angucken. Die Bitterfelder, die kennen das. Also ich sag mal so, in den es wurde ja auch viel Kunst am Bau betrieben. Die kennen das aus der Kantine, die kennen das aus dem Büro und dann ist das halt mal irgendwann alles verschwunden, das olle DDR-Zeug. Und da ist das dann vielleicht auch ein bisschen so nostalgisch, dass man sagt, ach gucke, das kenne ich doch von damals.
Mhm. Unser Gast Patrick Stansch hat noch mehr Interessen parat, als ich sie schon aufgezählt habe. Sie sind passionierter Kleingärtner, habe ich gelesen. Stimmt das noch?
Ja, natürlich.
Ich habe so schreckliche Aufnahmen gelesen von einem Kleingartenverein, wo direkt also eben in den 90er Jahren noch so die Chemiegülle daneben im Kanal langgeleitet wurde.
Die Gartensparte gibt es auch noch.
Die Gartensparte, genau. Und hatten Ihre Eltern da irgendwie, oder kennen Sie das noch, so mit diesem Gestank, der dann da auch aus diesem Kanal auf die angepflanzten Erdbeeren überging?
Also das Erste, was nach der Wende gebaut wurde, war ja das große Gemeinschaftsklärwerk und damit war dann auch die ganze Sache beseitigt.
Und wo gärtnern Sie? Was?
In Holzweiß, ich meinem Heimatort, Heimatortsteil.
Also hier in Berlin und Umgebung haben wir mit Schnecken zu kämpfen. Gut, da können wir jetzt als Kleingärtner vielleicht eine ganze Sendung drüber machen.
Das denke ich
Sie
auch.
Sind aber außerdem noch preisgekrönter Bogenschütze. Was hat das mit dem Bogenschießen auf sich bei Ihnen?
Ja, meine Eltern waren irgendwann mal der Meinung, ich glaube, ich war so 8 Jahre alt, Mensch, Junge, du brauchst mal ein Hobby.
Bewegung.
Du brauchst Bewegung. und da waren wir dann irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern, dann mal auf so einem Baumarkt. Gab es so einen Stand, Bogenschießen, habe ich ausprobiert, habe ich gesagt, ja, das könnte was für mich sein. Und tatsächlich in Wolfen gibt es einen Verein, wo man Bogenschießen kann.
Und Bis zu Preisen und Wettkämpfen, für die man dann so richtig was einnimmt. Sie haben es dann ein paar Jahre unterbrochen, aber jetzt machen Sie
genau, wieder. Jetzt habe ich wieder angefangen. Ich habe tatsächlich dieses Jahr mein erstes Turnier wieder, noch keine Meisterschaft. Erstmal reinkommen. Ich schieße jetzt auch eine andere Bogenklasse als damals und naja, da muss man sich erstmal dran gewöhnen.
Also Bogenschütze ist er auch noch. Patrick Stansch war unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön für Ihren Besuch und die vielen verschiedenen Einblicke in Bitterfeld, Bitterfeld-Wolfen und vor allem in das kulturelle Leben da.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.